Ruhe bitte. Aufnahme jetzt.
Wer hat mir hier eine Bananenschale auf den Tisch gelegt?
Sie haben eine Bananenschale? Ich habe eine ganze Banane bekommen.
Habe ich zu wenig gut gearbeitet?
Was, Sie haben nur eine Schale bekommen? Ich habe auch eine ganze Banane.
Ja, ich habe nur eine Schale hier. Frechheit.
Was soll Ihnen das sagen?
Dass wir einen Aff in der Runde haben.
Ja gut, ich glaube, in unserem Betrieb sind da einige dieser Art. Also darum sind wir halt wieder mal Hochdeutsch unterwegs, weil wir ja eine Banane bekommen haben und lesen hier doofen Text drunter. Das stand jetzt nicht im Text, also fangen wir mit dem Text an.
Nee, im Text steht, guten Abend, Herr Lüthi, wie geht's Ihnen?
Guten Abend, Herr Fischer, danke gut. Und Ihnen?
Mir geht es gut. Wie geht es Ihnen, Martin?
Rechsteiner Doppelpunkt, mir geht es gut, steht da.
Kann es sein, dass Sie nicht mehr so geübt sind? Wir haben das schon lange nicht mehr gemacht.
Nee, ich habe nur eine Schale da, also sorry, da gebe ich mir keine Mühe.
Ja, das verstehe ich auch.
Nach Text soll ich Sie jetzt fragen, wo denn unser Chef ist, ob der immer noch auf der Toilette ist.
Ich habe ihn da nicht gesehen, ich war schon lange nicht mehr im Office, ich war da einfach, um zu schauen, ob ich eine Bananenschale da habe. Ich habe eine ganze Banane, das mache ich ja mit der Webcam, aber den Chefen, den habe ich schon lange nicht gesehen, ich vermisse den auch nicht wirklich.
Ich habe den noch gar nie getroffen, der war vor meiner Zeit schon nicht da.
Haben Sie den schon mal jemals gesehen, Herr Lüthi?
Beim Einstellungsgespräch vor wie vielen Jahren gibt's uns schon? X Jahren.
Ja, lange Zeit. Ja, das stimmt, Einstellungsgespräch und dann nie wieder.
Ja doch, kam ja irgendwann mal runter und hat uns zusammengepisst und so weiter, hatten wir ja irgendwo in einer Folge. Taucht ja ab und zu im Archiv auf.
Der Herr Fischermann hat das verdrängt.
Aktiv verdrängt, genau.
Ja, gibt's einen Antrag, dass wir jetzt antreten müssen für eine Bananenschale?
Ja, das gibt's. Den stelle ich gleich vor. Aber was ich jetzt vielleicht von unseren Hörern, also laut meinem Text, noch sagen soll, wir würden uns wahnsinnig freuen über Feedback, gerade von den Hochdeutschsprechenden über unser Ding, was wir da machen, den sogenannten Wortsalat in Schweizerdeutsch.
Ah, das auf Schweizerdeutsch?
Nein, wir sollen ja jetzt die Hochdeutschen fragen.
Herr Lüthi, ich habe nur eine Schale. Ich weigere mich da zu parieren.
Ah, das machen Sie nur mit Banane, Leute zu fragen, oder was?
Ich weigere mich da an diesem Konstrukten mitzumachen, wenn ich nur eine Schale bekomme. Ich will auch eine Banane. Ich rebelliere jetzt hier dann gleich.
Ich kann nichts für eine Banane tun für Sie. Gut, also es geht heute um die Schlussbesprechung und Zertifizierung, um den Entscheid über den Antrag ZA2900 Love, Dead and Robots vom 7. Mai 2019. So steht es hochoffiziell hier. Der ursprüngliche Antrag war von Frau Hintermann. Sie hat am 7. Mai 2019 den Antrag gestellt. In der Serie Love, Dead and Robots sind einige Episoden, die einen interessanten zukunftsphilosophischen Ansatz haben. Die meisten jedoch triefen nur so vor Gewalt und Sex. Deshalb soll diese Serie als Abfall zertifiziert werden. Daraus ist ja entstanden eine Arbeitsgruppe zwischen mir und Herrn Huber. Wir sind da jede einzelne Folge durchgegangen, haben sie detailliert besprochen etc. Und heute wollen wir Ihnen vorstellen, über jede einzelne Folge ganz genau, was wir davon halten und ob zertifiziert, ob nicht zertifiziert und so weiter und so fort. Und nachher stimmen Sie ab, ob der Antrag angenommen ist oder nicht. Ist das soweit verstanden?
Ja. Wie haben Sie gesagt, heißt die Dame? Hinterwald, oder?
Hinterwald, ja.
Okay.
Wir haben uns da ja einen Riesenaufwand gemacht und sind da alle Folgen durchgegangen durch diese Serie von Netflix.
Ja, und das waren doch immerhin 18 Folgen, die wir da mehrmals und professionell angeguckt haben. Herr Lüthi, wo sind Sie? Ich sehe Sie nicht.
Sie sehen mich nicht? Sind Sie blind?
Ah, da hinter dem Berg, ja, genau, hinter dem Berg vom Papier. Da sind Sie, ja, ja.
Ach doch, ich winke, sehen Sie mich, ja?
Ja, ja, jetzt sehe ich Sie. Ihr seht, ich weiß nicht, wie viele Wälder wir gefällt haben, das Papier, das wir gebraucht haben.
Sagen Sie das nicht so laut, sonst bekommen wir noch Schwierigkeiten irgendwelchen Umweltorganisationen.
Stimmt, ja. Aber es ist recyceltes Papier, das muss man schon sagen.
Selbstverständlich.
Ja gut, also Herr Lüthi, erklären Sie doch den anderen mal.
Ja, also wir sind eben jede Folge durchgegangen, die erklären wir Ihnen noch jetzt dann gleich. Zusätzlich haben wir aber noch Bewertungen von anderen Ressourcen, anderen Datenbanken, andere irgendwas, offizielle Dings, angeschaut, und um einen Vergleich zu haben, weil ja, es gibt ja auch Fachdatenbanken und so weiter und so fort, die da ihr Input drin haben, und die haben wir statistisch natürlich mit einfließen lassen.
Minutiös.
Ja, klar. Und zum Beispiel die IMDb-Datenbank, sicher das bekannteste Ding, hat eine Bewertung drin, die haben wir ausgelesen und mit einfließen lassen. Und wenn wir durch die einzelnen Folgen durchgehen, werden wir sagen, wie zum Beispiel die IMDb bewertet hat, sofern sie in den ersten Top-Rängen drin sind, also die Folge, oder in den schlechtesten Fällen, einfach um zu vergleichen mit unserer Bewertung. Dann haben wir neben der IMDb-Datenbank haben wir noch Brandwatch zugezogen. Brandwatch ist jemand, der die sozialen Medien ausgewertet hat. Also wie viel Mal wurden die einzelnen Folgen auf sozialen Medien erwähnt, im positiven wie auch im negativen Sehen, und hat das in eine Auswertung reingemacht. Dann eine auch sehr bekannte Bewertung ist das 4001 Reviews, nennt sich das, eine sehr detaillierte Bewertung, wo eben Machart, Stil, bla 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 bewertet wird, und nachher wird das zusammengezogen. Und auch hier haben wir das Ranking ausgewertet. Und eine, wo ich nicht ganz so überzeugt bin von der Bewertung, aber wir haben sie trotzdem reingenommen, das ist die Featured-Webseite von Vodafone. Und die haben ein Top-10-Ranking gemacht. Und auch dort haben wir eben die ersten drei und die letzten Wertungskriterien mit einfließen lassen. Allerdings, wenn ich so das Bewertungsgeschichte ansehe, finde ich das doch, ich weiß nicht, ist das eher ausgewürfelt oder sonst irgendwas. Das ist ein bisschen eine komische Bewertung. Also alle diese Auswertungen und so weiter finden wir natürlich auch in den Shownotes. Also da kann das angeschaut werden, auch im Vergleich zu unserer Bewertung, wie die anderen bewertet haben, die einzelnen Folgen. Gut, damit gehen wir durch die einzelnen Folgen durch. Herr Huber, wollen Sie anfangen?
Fangen wir doch an mit Sonnys Vorteil. Die Geschichte ist ja, die junge Frau steuert mit Hilfe eines Microchips eine kybernetische Kampfmaschine. Die Einleitung sieht man auch in den Shownotes. Wir haben das uns mehrmals angeschaut. Es ist doch irgendwie sehr gewalttätig, realistisch. Dennoch sind da verschiedene Sachen, die für die Folge sprechen. Es sind sehr gute Animationen, sehr flüssig, sehr stimmig, auch mit Licht etc. Ich bin immer skeptisch, wenn es sehr, sehr realistisch ist. Jedoch, die ganze Episode ist sehr gut geschnitten, wie ein Comic. Es sind einzelne Bilder, die eine Szene kreieren, und das gibt eine spezielle Atmosphäre.
Die Kampfszenen waren sehr packend, weil man hat irgendwo dieser, ich nenne ihn einfach immer noch Haifisch, also dieses kybernetische Monster, das Sonny da fernsteuert. Also man ist da richtig mitgegangen, weil der Kampf geht ja wirklich bis ins Letzte da rein. Und da werden die ganzen speziellen Arme abgeschnitten. Ja, dieser Kampf packt, auch wenn er sehr gewalttätig ist, aber er ist sehr spannend aufbereitet.
Die Schlussszene war komplett unerwartet. Und dass die Frau als zentrale Figur ist, wo sonst nur Männer zu sehen sind.
Ja, obwohl dieser reiche Schnösel, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, doch ein unheimlicher Sexist ist. Aber naja.
Deshalb haben wir den Antrag von Frau Hintermann, ihren Antrag, abgelehnt.
Hinterwald heißt sie.
Ja, Entschuldigung, Hinterwald, Frau Hinterwald. Verzeihen Sie bitte.
Die anderen bewerten das relativ ähnlich, weil bei der IMDb hat diese Folge Platz 3 erreicht. Bei Bandwatch erster Platz, also diese finden auch, das ist eine Top-Folge. Und bei 4001 Review war es Platz 3. Da sind wir uns durchs Band durch einig, dass das eine sehr gute Folge war.
Genau.
Dann die drei Roboter. Three Robots. Es fängt ja sehr betrüblich an. Also man sieht ja am Anfang so die zerstörte Welt, weil die Menschheit ist ja bereits gestorben. Und drei Roboter gehen auf eine Sightseeing-Tour durch die Stadt, machen so Witze, was sehr witzig ist. Es ist eine sehr philosophische Folge mit viel Sinn hinter dem Leben und wie Menschen umgehen. Und das Ganze eben kommuniziert über diese drei sehr unterschiedlichen Roboter. War doch eine sehr witzige Folge. Die hat uns sehr viel Spaß gemacht, hat auch einen sehr stark philosophischen Anstrich. Allerdings, irgendwo die Katzen kommen nicht sehr gut weg, wie öfters in der ganzen Love, Death and Robots Serie. Die Leute sind keine Katzenfans. Und auch die richtige Einschätzung der Menschheit, ob die wirklich so zu blöde sind, um zu überleben, ist wahrscheinlich eine gute Einschätzung von den Robotern. Und es war ein guter Mix zwischen realistischen Animationen, weil die ganzen Grafiken und so weiter, also die ganze Szenerie ist extrem gut gezeichnet, sehr realistisch gezeichnet. Und zu diesem sehr starken Kontrast, diese Roboter, wo man es auch findet, die sind zwar auch sehr gut gezeichnet, aber ja, nicht realistisch. Also man sieht sofort, es ist eine Animation. Und dieser Mix, den fand ich eigentlich recht witzig.
Was ich auch noch sehr witzig fand, ist so, wie die Katze, die bei den Robotern ankommt und die aus lauter Unwissenheit Gefühl haben, wenn sie aufhört zu schnurren, explodiert sie.
Oh, die Bombe.
Und die Katzen brauchen ja die Menschen eigentlich nicht mehr, weil sie jetzt neuerdings sich genetisch verändert haben. Sie haben jetzt Daumen, um ihre Büchsen zu öffnen.
Die Frage steht immer noch offen. Woher bekommen sie die Büchsen und wer produziert diese Büchsen? Muss ja irgendwie auch rein und so weiter. Also das haben wir ausführlich in der Folge diskutiert. Also wir sind uns einig, dass das sicher eine der besten Folgen war von der ganzen Serie.
Mhm.
Wir haben beide Daumen nach oben für das Ganze.
Ach, ganz begeistert, oder?
Ja, eindeutig. Und ich finde nach wie vor noch, es ist also eine Folge, die ich 2-3 Mal auch nachher noch angeschaut habe. Aber die ist wirklich gut und ich finde sie immer noch gut. Sie wird nicht langweilig. Spannend ist allerdings, wir sind ziemlich einsam mit unserem Bewertung. Also bei 4001 Review hat es zwar auch 2. Platz gemacht. Also auch dort ist gut platziert. Bei Vodafone war es der 3. Platz. Also die Vodafone-Leute finden das gar keine gute Folge. Seltsamerweise.
Da lässt sich nur darüber spekulieren. Können wir am Schluss vielleicht noch ein paar Gedanken dazu sagen. Kommen wir zu der Augenzeugin. Von der Handlung her eigentlich noch spannend. Die Augenzeugin sieht einen Mord und der Mörder ist dann aber auch Opfer und so weiter. Ein bisschen eine verwirrende Handlung. Allerdings, wenn man jetzt so Nachtclub-Szenen und die Fetisch-Szenen anguckt, sind komplett überzeichnet, passen irgendwie auch nicht in die Handlung, ist sehr an den Haaren herbeigezogen, finde ich. Das ist ein sehr stereotypes Mann- und Frau-Bild. Es ist auch nicht sehr schön gezeichnet, also bleibt vieles auf der Strecke.
Wir haben ja festgestellt, dass der Sound zum Teil nicht zum Bild passt, also wenn etwas runterfällt, sieht man das im Bild früher, als was man es hört. Und das nicht nur bei der Synchronfassung, sondern auch bei der Originalfassung. Also dort hat irgendwer gepennt oder weiß auch nicht. Was ich mich nach wie vor noch frage, weil der Regisseur war ja Alberto Milgo. Und Alberto Milgo ist ja ein sehr bekannter Regisseur, der ja unter anderem Spider-Man gemacht hat und diverses andere. Was hat er geraucht, als er das produziert hat? Und meine Empfehlung an ihn, raucht das bitte nicht mehr.
Das sieht so aus wie die Folge, die einfach so zwischen in der Kaffeepause schnell produziert wurde, zwischen zwei Filmen. Sehr lieblos.
Man sieht das ja auch zum Teil bei den Bildern, haben wir ja festgestellt, dass gerade wenn wir es eben sehr detailliert anschauen, dass das nicht sauber gezeichnet ist, also wie wenn irgendwo der Zeichner gewisse Sachen vergessen hat. Durch das, dass es aber ein sehr, sehr schneller Film ist, fällt das nicht auf, weil wir haben ja dort auch der Folgenbesprechung gesagt, Leute, schnell durchsehen und nicht Einzelbilder anschauen, dann seid ihr nämlich enttäuscht.
Interessanterweise, wir haben ja dann beide den Daumen nach unten bewertet. Interessant ist, dass andere Bewertungen wie Bandwatch diese Folge auf den zweiten Platz gesetzt hat.
Was ich mir nicht wirklich erklären kann, außer dass bei Bandwatch, also das sind ja die sozialen Medien, weil die Frau, die springt ja mehr oder weniger die ganze Folge nackt durch diese asiatische Stadt.
Wie sagt man so schön? Sex sells.
Naja, lassen wir das. Ist auf jeden Fall keine Folge, die wir empfehlen können, ist deshalb zertifiziert worden als Abfall.
In der nächsten Folge, da sind Menschen wesentlich mehr angezogen. Es geht auch um Schutzanzüge. Ja, eine Gruppe amerikanischer Farmer kämpft gegen insektenartige Außerirdische. Da sind einige Erkenntnisse gefallen. Es hat kleine spannende Details, wie zum Beispiel, dass die Hauptperson in den Kampf zieht mit einer Kaffeetasse, die nie ausschüttet, interessanterweise. Und auf was sind Sie jetzt gestanden, Herr Lüthi?
Nee, wir haben irgendwo ja über diese Hero-Geschichte diskutiert in der Folge. Und die kommt ja da sehr stark raus, weil Hank so mit seinem karierten Hemd. Und dann haben wir so hin und her diskutiert und sie fanden dann, dass ich auf karierte Hemden stehe und irgendwie habe ich mich dort nicht gewehrt. Und darum wollte ich das jetzt nochmal klarstellen. Nein, ich stehe nicht auf karierte Hemden.
Okay, akzeptiert. Es ist sehr liebevoll und sympathisch gezeichnet, das muss man wirklich sagen. Hat viele spannende Details.
Ja, uns ist ja aufgefallen, dass die Frauen, die ja dort ziemlich tough sind und ja sehr gleichwertig wie Männer an und für sich auftreten, also auch mitkämpfen und allem drum und dran, aber die Frauen nennen ihre Männer beim Namen, also beim Vornamen, wenn sie rufen, und die Männer im Gegensatz fanden zu ihren Frauen nur Schatz und nicht den Namen. Naja, also... Positiv denkende Leute würden jetzt sagen, ja, das ist eben ein Kosename.
Genau.
Ich finde, naja, also ich finde das eher ein bisschen sexistisch, respektive frage ich mich natürlich, ob amerikanische Männer einfach zu doof sind, um die Namen ihrer Frauen sich merken zu können.
Ich denke, wenn man fremd geht, sagt man nie den falschen Namen.
Also Sie unterstellen jetzt allen amerikanischen Männern, dass sie fremd gehen.
Nicht nur den amerikanischen.
Allen Männern grundsätzlich.
Ja, sagen wir grundsätzlich oder ein großer Teil, wer weiß. Hier muss man auch vielleicht sagen, habe ich keine Comic-Empfehlung, sondern mehr Filme empfohlen, die da sehr gut dazu passen. Es ist mir manchmal sowieso, bei den einzelnen Folgen ist mir so die Anlehnung an Filmen mir sehr aufgefallen. Das ist schon so. Trotz sympathischer und liebevoller Zeichnungen ist bei uns der Film ein bisschen durchgefallen.
Ja, bei mir mehr als bei Ihnen.
Ja, warum ich ein bisschen positiver gestimmt war, dass man immer sagt, die Insekten waren die Invasoren, aber in der Schlussszene sieht man dann, dass die Farmer eigentlich die Invasoren sind. Mhm. Und das hat dann doch noch ein bisschen Sinn dahinter gemacht.
Ja, das war ein lustiger Turn. Und durch den Film waren immer die bösen Insekten und dann plötzlich am Schluss, so in den letzten 2-3 Sekunden, sieht man dann, es könnte auch umgekehrt sein.
Genau.
Ja, das war ein witziger Turn, ja.
Und dann kommen wir zu der nächsten Folge, Seelenfänger. Da haben wir schon mal diskutiert, weil wenn das so weitergeht, ja.
Geben wir auf.
Aber in einer antiken Ausgabe kommt irgendein Superdämon, Vampir und tötet irgendwie alle. Es ist unverständlich, langweilig.
Wir haben die Empfehlung rausgegeben, liebe Leute, geht lieber eine Kaffeepause machen, anstatt diese Folge anzusehen.
Stimmt, ja, stimmt.
Und ich fand, das sagt doch relativ viel aus, was wir davon halten.
Mir ist der tiefere Sinn dieser Folge einfach, blieb mir verborgen. Wenn es um Vampire geht, habe ich dann, was doch ein bisschen mehr Sinn macht, die ganze Vampirella-Serie, kann man gucken. Aber wir haben das definitiv zertifiziert und zwar eindeutig.
Die anderen Bewertungsdatenbanken sind uns einig. Finden sie alle relativ schlecht.
Wir müssen auch, Herr Lüthi, sagen, wir waren 17 Mal immer einig.
Wir zwei meinen Sie jetzt?
Wir zwei, ja. Also wenn man schon sagt, die anderen sind nicht einig mit uns, bis auf eine Folge waren wir immer gleicher Meinung.
Mehr oder weniger?
Mehr oder weniger, ja.
Aber so die Tendenz hat fast immer gestummen, ja.
Genau. Essen Sie heute noch Joghurt, Herr Lüthi?
Nein, ich bin nach wie vor laktoseintolerant und darum esse ich kein Joghurt. Aber ich finde Joghurt grundsätzlich nicht schlecht. Allerdings nach dieser Folge, als der Joghurt die Kontrolle übernahm, konnte ich besser auf Joghurt verzichten, sagen wir es mal so. Es ging ja dort in dieser Folge darum, durch ein Genexperiment werden diese Joghurtkulturen plötzlich lebendig und vermehren sich und übernehmen Amerika. Bis ins Weiße Haus und so weiter. Und unterjochen die Menschheit. Man sieht ja dort die Szenen, die also am Schluss, alles ist weiß und auch das Oval Office ist alles weiß, außer der goldene Kelch, wo das Joghurt drin ist. Mhm. Am Schluss werden riesige Raketen gebaut, wo das Joghurt dann in den Weltraum auswandert. Wir fanden irgendwo, das ist eine sehr gewitzige Geschichte mit gutem Schnitt. Ja, ist sehr unterhaltsam. Auch wenn die Geschichte nicht in jedem Detail Sinn macht, also nicht so genau hinschauen. Was wir uns ja nicht einig waren, ist das Ganze eine Anspielung an Trump oder für die Schweizer an Uriella, weil die war ja auch weiß und so. Also da waren wir uns nicht einig.
Ich denke eher an Trump, weil beim Joghurt fehlte dann der silberne Löffel zum in der Badewanne das Wasser rühren. Kleines Indiz.
Und wir haben ja ganz klar gesagt, wir fordern, ihr könnt gerne Witze über Joghurt machen und so weiter und so fort und das irgendwie versuchen, in eine Geschichte zu verpacken, aber niemals über Kaffee, weil sonst können wir kein Kaffee mehr trinken. Das geht nicht.
Das geht gar nicht. Auch wenn die ganze Menschheit einfach das Gehirn abgibt und dem Joghurt folgt, nicht Kaffee.
Kaffee ist heilig. Ja. Wir haben bewertet, beide Daumen hoch und haben das Ganze abgelehnt. Witzigerweise ist Bandwatch hat das auf den allerletzten Platz gemacht. Die finden, das sind alles Joghurtliebhaber scheinbar.
Ja.
In den Social Media. Und Vodafone hat das Ganze noch nicht mal bewertet. Das ist unter ferner liefen. Also das Ding ist durchgefallen bei den anderen, bei uns nicht. Ich fand das nach wie vor eine originelle, lustige Geschichte. Ich finde sie immer noch gut.
Gehört für mich auch zu den Besseren. Ja. Ja, dann haben wir noch das Aquila Rift.
Oje, oje, oje.
Eine düstere Geschichte.
Mhm.
Sehr, sehr, sehr realistisch gezeichnet. Sehr viele Klischees.
Also das war jetzt eine Folge, die finde ich zwar sehr gut an und für sich, aber sie macht Angst. Also so diese Idee, wo dieser Captain plötzlich feststellt, dass er ja eigentlich von einer außerirdischen Macht, so diese Spinnenfrau, irgendwo festgehalten wird. Nur schon, wenn ich daran denke, läuft es mir kalten Rücken runter.
Ja, und es hat ja eine Endlosschlaufe drin.
Also er ist wahrscheinlich heute noch dabei. Naja, lassen wir das. Also eine sehr beängstigende Geschichte, also nicht für Leute, die Depressionen haben oder sowas, oder Spinophobiker. ist das nichts, aber sonst, ich fand nach wie vor, es ist eine gute, packende Geschichte. Sie fanden es mäßig.
Also die Geschichte fand ich gut, aber es war mir einfach als Animationsfilm zu realistisch, definitiv.
Man muss sehr genau hinsehen, um zu sehen, das ist ein Animationsfilm.
Mhm.
Also das ist unheimlich gut gemacht, also extrem realistisch gemacht, was das Ganze noch beängstigender macht.
Meine Vermutung ist, dass teilweise mit echten Schauspielern vor einem Bluescreen gearbeitet wurde und das nachher eingearbeitet.
Könnte ich mir vorstellen, weil die ganzen Bewegungen und so weiter, die sind derart fließend und perfekt.
Das hat für mich eine neutrale Bewertung gegeben.
Allerdings sind Sie mit Ihrer Bewertung sehr einsam, weil überall auf dem Netz finden das alle die beste Folge. Sowohl IMDb wie 4001 Review hat das als Platz 1 gewählt. Das finde ich jetzt allerdings ein bisschen hochgestochen. Also es ist eine gute Folge, finde ich, aber sicher nicht die beste. Also da gibt's Besseres.
Also ich denke, die Leute sind definitiv keine Comicleser, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja.
Es gibt aber noch andere Jagdgründe.
Die guten. Gute Jagdgründe, die fand ich sehr speziell, die hat mir sehr gefallen, weil das ist ja die, die so diesen asiatischen Touch hatte. Also ein Sohn eines Geisterjägers muss in China einen schier aussichtslosen Kampf gegen eine Huli Jing, ein Geisterwesen, das seine Gestalt verändern kann, führen. Später hilft er der Tochter des Geisterwesens allerdings entgegen der Lehre seines Vaters. Das war eine Folge, die mir eigentlich sehr gut gefallen hat. Weil es war so ein bisschen Manga-artig, das Ganze, aber es war Action drin, es war philosophisch drin. Was wir ja sehr gut fanden, sind vor allem die verschiedenen Stile dieser Geschichte. Das ist alte China-artige, also so Manga-artig. Dann aber auch dieses Steampunk. Der Junge geht ja nachher in die Stadt und dann sieht man diese Steampunk-Geschichten überall, also diese verrückten Maschinen und so weiter und so fort. Die Tochter dieses Geisterwesen, wo er sich ja dran verliebt, wird ja dann umgebaut in einen Fuchs.
In einen Metallfuchs.
Es hat eben diese Steampunk-Elemente drin, mit diesen Krimi-Elementen drin. Also ich fand es extrem spannend und vor allem die Geschichte war nicht vorhersehbar. Also es waren da immer wieder neu und es war spannend, das Ganze anzuschauen. Also auch hier, also eine absolute Empfehlung für das Ganze.
Auch hier gab es Nacktszenen, aber die waren sehr natürlich. Also es war nicht so wie mit der Augenzeugin, wo, keine Ahnung, warum die irgendwie nackt durch die Stadt rennen muss. Hat das hier sehr gut gepasst und war ästhetisch auch sehr schön.
Also ist auch wieder eine Folge, die ich mehrfach anschauen werde. Also eben dort waren wir uns ja nicht einig. Ist es gleich gut wie die drei Robots? Ja, ich finde es noch schwierig, weil es nicht wirklich vergleichbar ist. Aber also sicher auch gleichwertig eine der absoluten Top-Folgen.
Interessanterweise wurde diese Folge nirgends top, teilweise nicht mal bewertet.
Also bei Vodafone ist das Ding noch nicht mal unter den Top 10 und bei anderen ist es halt irgendwo drin, aber ich finde, es ist wirklich eine herausragende Folge.
Mhm.
Und vor allem auch hier ein kleiner Tipp, drückt immer wieder Pause, wenn ihr sie anschaut, weil gerade diese Steampunk-Geschichte in dieser Stadt, die sind wunderschön detailreich gezeichnet und wirklich spannend. Von dem hätte ich gerne noch mehr.
Aber nicht so viel, dass es nachher plötzlich einen Riesenhaufen gibt, was nicht mehr gebraucht wird, wie bei der Müllhalde. Müllhalde ist jetzt wirklich ein Film, da lohnt sich jeweils ein Stopp.
Oh ja.
Oh, so viele Details. Und es ist so eine Satire auf unsere Wegwerfgesellschaft und eine witzige Geschichte. Otto, das Müllmonster, ist total sympathisch.
So ein Monster möchte ich auch.
Ja, genau. Ich weiß auch, warum sie so eines brauchen.
Nicht nur wegen Feuerzeug.
Ach, dachte nur wegen Feuerzeug.
Nein, Dave wollte ja immer die ganze Folge durch seine Zigarette anzünden, konnte das nicht und so weiter, bis Otto dann endlich diesen Beamten da gefressen hat und dann kam Dave zu seinem Feuerzeug. Darum brauchen Raucher einen Otto, damit wir ein Feuerzeug haben.
Nee. Genau. Und gegen Beamten. Oh, jetzt habe ich was Falsches gesagt. Wir sind ja Beamte.
Vorsicht.
Dürfen wir den Otto offiziell haben oder nur heimlich?
Ich weiß es nicht. Wir müssen mal den Professor Doktor fragen, ob wir Haustiere hier überhaupt haben dürfen oder nicht. Keine Ahnung.
Es gab doch eine Szene, die irgendwie nicht passte. Das war die Verfolgungsszene mit dem Gabelstapler.
Ja, also die war einfach überflüssig. Verfolgungsszene ist spannend und gehört rein, bringt aber der Geschichte nichts noch als sonst irgendwas. Also das war irgendwie doof.
Das Frauenbild ist auch ein bisschen fragwürdig.
Ja, er mit seiner Sexpuppe da, die er heiratet und so weiter, was ich auch finde, naja, schon.
Sehr detailliert gezeichnet. Es lohnt sich, jeweils das Bild zu stoppen. Man sieht extrem viele Details.
Also diese Müllhalde ist wirklich extrem liebevoll gezeichnet. Also auch jetzt, wenn ich es nochmal anschaue, ich finde immer wieder neue Sachen drin und Spiegelungen. Es ist wirklich super schön gemacht. Allerdings sind wir, also wir haben beide Daumen hoch gemacht und das Ganze natürlich abgelehnt, logischerweise. Wir sind da allerdings nicht mit den anderen einig. Also IMDb hat diese Folge sogar den letzten Platz gegeben, also total durchgefallen. Bandwatch der zweitletzte Platz und Futured ist es noch nicht mal in der Top 10 drin. Also irgendwie spricht das, was uns da anspricht, andere scheinbar nicht an. Und ich fand das wirklich eine extrem witzige, gute Geschichte. Also für mich sicher eine der Top-Folgen.
Vielleicht lohnt sich's auch, wenn jemand die Folge nochmals anguckt, verschiedene Betrachtungspositionen einzunehmen. Was könnte denn so schlecht sein oder was gefällt uns so gut? Ja, und jetzt?
Ja, jetzt kommen wir zu einer schwierigen Folge.
Tiefluft holen.
Gestaltwandler. Schöner Titel. Leider ist das so ziemlich das Einzige, was schön ist. Also zwei US Marines, die ihren Kameraden in jeglichen Hinsicht körperlich wie geistig überlegen sind. Also die stechen so aus der restlichen Truppe hervor. Die sind in Afghanistan eingesetzt in ihrer Truppe und müssen da irgendwo Viertelleser spielen und so weiter. Dann kommt während der Folge dann eigentlich aus, dass sie eigentlich eine Art Wolfswesen sind, die sich da eben wandeln können und gegen Artgenossen im feindlichen Lagern, also von den Taliban, die haben auch solche Wolfswesen ankämpfen müssen und dann wird gekämpft und weiter und so fort. Das Ganze ist sehr plakativ und klischeehaft. Also die großen Heroes, die großen guten Amerikaner, bla 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 bla. Auch die ganzen Animationen waren nicht wirklich überzeugend. Also, wenn man es genauer anschaut, naja, das Männerrollenbild ist schlicht beleidigend. Da haben wir uns ja sehr darüber aufgeregt,
ja,
weil diese zwei sind überhaupt nicht fähig, irgendwie vernünftig miteinander zu diskutieren, sondern müssen irgendwie so auf ja, flache Witze und so weiter und so fort. Das Einzige, was wir gut fanden, und das müssen Sie wahrscheinlich sagen, weil Sie kennen sich da besser aus, wegen Afghanistan und so.
Die landschaftlich und die Kulisse, Häuser etc. war sehr gut dargestellt. Also da hat jemand gute Recherche gemacht, was zumindest Afghanistan betrifft. Aber auch hier raten wir ab. Und was mir aufgefallen ist, ich habe das vorhin mal erwähnt, Anlehnungen an Filme. Hier ist eindeutig Wolverine als Pate gestanden, wobei Wolverine, der Film, finde ich noch 100-mal besser als die...
Der ist gut,
der ist, finde ich, 100-mal besser.
Aber das ist eine schlechte Kopie von der Idee von Wolverine.
Und so viel Daumen nach unten hatte ich nicht. Habe es mit den großen C versucht, aber es hat nicht geklappt. Aber wir waren uns einig, dass es ganz klar ist.
Und wo davon findet das die beste Folge von der ganzen Serie? Gut, dass ich nicht bei Vodafone bin, weil sonst müsste ich jetzt meinen Anbieter wechseln, weil so etwas kann man doch nicht für gut empfinden.
Nein, definitiv nicht. Die hatten sicher keine helfende Hand da bei der Auswahl. Ach ja, das ist schon die nächste Folge, ja, helfende Hand. Ein Astronaut muss eine Reparatur an einem Satelliten durchführen. Man sieht das schon kommen, dass ihr Raumanzug beschädigt wird und sie beinahe erstickt. Und sie greift zu einer wirklichen ungewöhnlichen Methode, um wieder ins Raumschiff zu kommen. Das ist sehr kurzweilig erzählte Geschichte, auch sehr gut gemacht, den Sonnenreflexionen etc. Allerdings ist so die Geschichte nicht immer ganz logisch aufgebaut. Und das ist so ein bisschen ironisch einfach auf das ganze Heldentum. Eine gewisse Prise Ironie habe ich da dabei empfunden. Aber auch hier bei der Bewertung, es ist zu realistisch, ist dann mein Problem. Ich als großer Comic-Animationsfilm-Liebhaber. Ich finde, Animation und Comic sollen sich nicht mit der realen messen, sondern man darf immer noch sehen, dass es Animation ist.
Mir hat's gefallen. Also ich fand die Story als solches witzig und kurzweilig. Und man konnte wirklich diese Frau, also dieser Astronautin, nachempfinden, was sie da für Schmerzen durchmacht und in Panik gerät, weil sie da sehr einsam irgendwo herumfliegt. Ist eine beängstigende Geschichte, aber ich fand das sehr gut gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Also ja, ich fand sie gut.
Ja, wir sind uns so mehr oder weniger einig gewesen.
Dann geht es zu einer sehr speziellen Folge, Nacht der Fische. Die Drogenfolge. Kam zwar keine Drogen vor, aber man hat das Gefühl.
Ich sage einfach mal voraus, wow. Ansehen und wissen, dass man auch ohne Drogen auf einen Trip gehen kann. So.
Es sind zwei Männer, also Vater und Sohn, die in der Wüste eine Panne haben in einem Wagen und dann eben eine Nacht verbringen in der Wüste. Und da passiert was. Eine sehr philosophische Geschichte mit einer wunderschönen Atmosphäre, also diese fliegenden Fische.
Ja, und die Quallen, die da geleuchtet haben.
Super schön gemacht. Also wer einen großen Fernseher hat, möglichst groß, macht alles dunkel. Und wenn ihr diese Folge anschaut, noch sehr schön animiert. Und was mir eben auch gefallen hat, und das haben sie auch positiv bewertet in der Folge, dass diese Männer eben nicht so klischeehaft sind, sondern diese Vater-Sohn-Beziehung, die wird mit sehr viel Gefühlen dargestellt und so der Vater, der irgendwo seinen Sohn fördern möchte und aber das zum Teil falsch macht und sich auch entschuldigen muss und der Sohn, der auch irgendwo seinen Vater versteht und so weiter und so fort. Also da ist auch schon auf dieser Ebene ist das sehr spannend. Es ist eine super schöne Folge, finde ich.
Ja, Männer, wie sie sein können.
Wie sie sein sollten.
Sollten. Aber noch zu der Comic-Empfehlung. Der Traum des Wals passt so schön zu dem Film. Wenn ihr das irgendwie könnt, schaut euch den an. Der ist fantastisch. Wir haben beide nicht genügend Daumen gehabt zum Hochhalten. Was mich dann erstaunt hat, war dann die anderen Bewertungen.
Bei der IMDb zweitletzter Platz. Bei 4001 Review drittletzter Platz und bei Futured nicht in den Top 10. Also eine Folge, die außer bei uns überall durchgefallen ist und ich kann das wirklich nicht nachvollziehen, weil ich fand das wirklich eine super schöne Geschichte.
War zu wenig Action drin.
Das ist keine actionreiche Folge.
Nee, aber Fantasie.
Aber dafür bei der nächsten, nämlich beim Raumschiff Nummer 13, mit sehr viel Action drin, also die Lucky 13. Dort geht es darum, in der Zukunft für eine Militärallianz der Erdekrieg auf anderen Planeten. Die junge Pilotin, Leutnant Colby, bekommt zum Beginn ihrer Karriere das Landungsschiff Lucky 13 zugeteilt. Die Frau scheint die erste Person zu sein, die das unheilbringende Schiff wirklich Glück bringt. Doch knapp nach 30 geflogenen Einsätzen reißt auch ihr Glückssträhne. Und das war ja vor allem Colby, also diese Frau, die Beziehung zu diesem Raumschiff, das ja fast schon irgendwie lebendig wird, irgendwie für Colby.
Sie glaubt auch an das Schiff immer mehr.
Ich fand es sehr erfrischend, dass eben dieses Mal diese Colby nicht von einem Mann gespielt wurde, sondern von einer Frau, und zwar von einer Afroamerikanerin. Und Untergebene eben dann von Männern, also nicht dieses blöde Klischee-Ding, sondern wirklich mal alles gemixt, auch Inder kommen vor und so, wie ich mir eigentlich Filme wünsche, wo eben, was auch immer, Geschlechterrollen und so weiter, einfach total gemischt werden, wie es eben in der Realität ist und nicht wie in irgendwelchen komischen Köpfen von irgendwelchen komischen Regisseuren.
Schade, dass es ein Kriegsfilm war.
Das ist wirklich schade. Ich fand auch das mit dieser 13-Geschichte und dass eben aus diesem Aberglaube eigentlich ein Glücksding gemacht wird, recht schön.
Wir haben es sehr knapp bewertet, wir beide.
Ich nehme an, in Ihrem Fall ist es ja so, dass man Colby, also zum großen Teil sieht man ihr richtiges Gesicht, also es ist nicht gezeichnet, sondern gefilmt. Und auch alles andere ist natürlich sehr realistisch gemacht. Und von mir her gab es natürlich ganz klar Abzüge, weil es, ja, es sterben Leute en masse. Und natürlich auch die Vermenschlichung dieser Maschine fand ich, naja, ja, darum ein bisschen ein durchgezogenes Bild. Aber wir haben es ja dann trotzdem abgelehnt, also ist kein Abfall, ist sehenswert mit Einschränkung. Und dann kommen wir ja zu einem absoluten Highlight. Zima Blue.
Die Geschichte erzählt von einem kleinen Roboter, der entworfen wurde, um einen Pool zu reinigen. Durch immer größere, umfangreichere Modifikationen wird er zum größten Künstler der Geschichte. Es kommt auch eine Journalistin für ein Interview und Zima erzählt ihr dann die ganze Geschichte. Eine sehr, sehr philosophische Folge. Also auch das etwas, das man mehrmals anschauen kann. Wirklich wunderschön gezeichnet und gehört zu den Top-Folgen.
Und eben nicht realistisch, sondern wirklich gezeichnet.
Trotzdem stimmig und atmosphärisch. Minimalismus wunderbar dargestellt. Es geht auch um das Streben nach Perfektion, was ihn, also Zima, dann am Schluss irgendwie doch nicht ganz befriedigt und er sich auf seinen Ursprung wieder fokussiert.
Aber das ist ja kein Zurück, sondern ein Vorwärts, weil er erkennt ja, dass das wirkliche Blau nur im Pool zu finden ist und so kommt er wieder zurück an seinen Ursprung. Das ist sehr philosophisch.
Ja, und er übernimmt ja auch die Produktebezeichnung Zima, das Poolblau von den Platten. Riesenbegeisterung, ich bin immer noch begeistert über die Folge, finde ich fantastisch, ruhig, stimmig, aus dem Leben von einem Künstler, der seine Bestimmung gefunden hat.
Einer der Top-Folgen, unbedingt anschauen, wer sie noch nicht gesehen hat.
Mhm. Und da muss ich doch noch sagen, dass die IMDb-Bewertung sich praktisch mit uns deckt, hat den zweiten Platz bekommen. Dann kommen wir zu der Folge, da waren wir nicht einig.
Die haben wir total unterschiedlich verstanden. Es geht um Blindspot. Eine Gruppe von Cyborg-Banditen will einen schwer gepanzerten Konvoi ausrauben. Doch ihr Roboter Bob, der für die Planung zuständig war, hat vergessen, einige der Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. Es ist zwar eine sehr gewalttätige Geschichte, ich habe das Ganze aber nicht so negativ empfunden, weil ich finde, das ist derart überzeichnet, das Ganze, dass es eigentlich eine Verarschung ist von großen Filmen, weil immer wieder auf große Filme hingewiesen wird. Und ich fand sie auch nicht sehr vorhersehbar. Mir hat sie gefallen, weil ich sie eben als Verarsche ansehe. Und das sehr witzig gemacht. Sie sahen das ein bisschen anders.
Ja, komplett banale Story. Postkutschenüberfall auf moderne Art in der Zukunft. Wilden Westen haben wir das 100-mal gesehen. Viel zu viel Gewalt und voller Klischees. Und ich bleibe auch jetzt beim nochmal nachgucken immer noch bei meiner Meinung. Also da werden wir jetzt für einmal nicht einig.
Mir hat sie eben noch gefallen. Also sie Daumen runter, ich Daumen hoch.
Ja.
Und darum haben wir die weder abgelehnt, noch zertifiziert, noch sonst irgendwas.
Ja.
wenn wir sehen, was die anderen Ranglisten das bewerten, dann sind sie eher ihrer Meinung, nicht meiner Meinung. Also es sieht niemand als Verarsche, sondern irgendwie ernst gemeint. Also die IMDb hat zweitletzter Platz, die Bandwidth hat drittletzter Platz und bei Featured, also bei Vodafone, kommt es nicht in die Top-10-Liste drin. Und ich finde, liebe Leute, ihr habt das alles falsch verstanden. Weil wenn ihr seht, wer da alles mitgemacht hat, was das für Top-Schauspieler und Sprecher war, habt ihr ernsthaft das Gefühl, dass denen das nicht klar war? Die sind doch nicht blöd. Die haben doch ein Riesenfest gemacht, als sie diesen Film gemacht haben. Ich finde nach wie vor, liebe Zuhörer, schaut euch das an und gebt uns Bescheid. Gebt ihr mir recht oder Herrn Huber?
Herr Lüthi, kommen Sie wieder runter. Langsam. Sie, da überschwärmt ja alles.
Ich finde es so schade, dass das alle schlecht finden. Ich fand sie gut.
Dürfen sie auch. Ihre Meinung ist ja auch wichtig. Und da soll ja keine Eiszeit entstehen zwischen
uns zwei.
Meine Eiszeit ist dann die nächste Folge. Ja, ein junges Paar kommt in eine neue Wohnung und da steht ein komischer Kühlschrank, den sie übernommen haben. Sie wollen einfach Eis in den Rotwein und müssen das Eisfach aufpickeln und entdecken dann eine Welt, eine Miniaturwelt im Kühlschrank. Und die entwickelt sich in rasender Geschwindigkeit von der Eiszeit vom Mittelalter bis hin zur Moderne. Das eskaliert dann wieder zu einem globalen Krieg und dann fängt das wieder von vorne an. Ich finde die Geschichte wirklich schräg und witzig. Allerdings, ja, viel Informationen auf die 10 Minuten, die sich da Zeit gegeben haben. Es wäre schön gewesen, etwas mehr Zeit einzuholen. Die Miniaturwelt, die ist fantastisch. Also die ist wirklich sensationell gezeichnet. Anders als beim Raumschiff 13 stört mich hier der Mix nicht, weil das ganz klar deklariert ist. Wir haben reale Personen, die spielen. Und entdecken dann in einem Animationsfilm im Kühlschrank eine andere Welt.
Die Welt im Kühlschrank, die geht ja schneller. Und da gab es einige Ungereimtheiten, weil man hört ja zwischendrin die Leute auch sprechen. Währenddem, dass man im Hintergrund das Paar in Realität sieht, das funktioniert nicht. Die ganze Geschichte mit dem Kühlschrank, also irgendwann wird der Kühlschrank ausgezogen und trotzdem entwickelt sich das Ganze. Dieses ganze Ausziehen von diesem Kühlschrank ist eine 2-Minuten-Geschichte, die einfach überflüssig ist. Also die hat keine Aussage, das macht gar nichts. Also ich fand's gut, das Ganze. Ich fand's eben zu gedrängt und gleichzeitig auch mit Dingen drin, die nicht sauber durchgedacht sind und auch gewisse Dinge, die überflüssig sind. Und darum nur so ein fast gut von mir.
Von mir ein sehr gut. 4001 Reviews hat den zweitletzten Platz und bei Vodafone hat sie doch den 3. Platz bekommen. Jetzt kommen wir zu einem Filmfolge, die wir boykottiert haben, ne?
Wir reden über alternative Zeitachsen. Die hätte mich fast überzeugt, dass Frau Hinterwald recht hat. Ja, bringen wir das auf den Punkt. Das ist rassistische Nazi-Geschichte und wir haben sie uns auch geweigert, darüber groß zu sprechen. Das ist absolut daneben. Mhm. Sie fliegt auch bei den anderen Bewertungen grundsätzlich raus oder sehr schlechte Platzierung. Ich finde es sehr schade, dass das überhaupt aufgenommen wurde in diese Serie.
Definitiv, mir gibt's nichts zu sagen.
Und dann kam es zum geheimen Krieg. Der Geheimkrieg. An der haben wir lange gearbeitet, weil es ist nicht ganz so einfach, das Ganze. Es geht darum, eine Einheit der Roten Armee macht sich auf die Suche nach denen, die ein ganzes Dorf abgeschlachtet haben. Und ihre schiere aussichtslosen Kampf führen sie nicht gegen menschliche Gegner, sondern, und das können wir sagen, gegen Ghouls. Wir waren uns einig, das Ganze ist sehr kriegsverherrlichende Geschichte. Sie ist allerdings sehr gut erzählt, also gerade diese sibirische Kälte und wie diese Männer durch diese sibirische Kälte sich durchkämpfen und so weiter, ist wirklich sehr eindrücklich und schön gemacht. Es ist grundsätzlich sehr realistisch gezeichnet, also jetzt mal abgesehen von diesen Monstern. Wir fanden schön, dass eben endlich nicht American Heroes hochgehalten werden, sondern dass es eben einmal so ein bisschen um die Russen geht. Ich fand,
Geht gar nicht, auch wieder zu realistisch. Allerdings wirklich schön gemacht, aber man sieht halt einfach, dass die Geheimarmee wie eine Putzmannschaft ist, was die eigene Regierung irgendwie angestellt hat. Allerdings haben wir davon das auf den zweiten Platz gesetzt.
Was ich nicht verstehe.
Ich auch nicht. Und auch in Comic-Empfehlung, ich wusste es nicht. Keine Ahnung. Ich habe sowas nicht in der Sammlung.
Es ist schade, dass gerade der Geheimkrieg die letzte Folge war. Weil ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass so die letzte Folge nochmal so ein bisschen ein Highlight wäre. Ja, gerade mit zwei schlechten Folgen, also von einer ganz schlechten mit einer mäßig schlechten, fand ich sehr schade, also dass die Season so abgeschlossen ist. Jetzt zu unserer Gesamtbewertung.
Ja.
Frau Hinterwald möchte ja von uns eine Aussage haben.
Also grundsätzlich sind wir ja einig, dass 11 Folgen haben wir eher positiv oder eher positiv gewertet. Von den 11 Folgen haben wir 7 sehr top bewertet. Also das ist Sonnys Vorteil, 3 Roboter, das Joghurt, gute Jagdgründe, Müllhalde, Nacht der Fische und Zima Blue. 7 plus noch ja die 4, die auch noch positiv sind. Dann haben wir einen, der ist unentschieden, konnten wir nicht bewerten. Wenn ich jetzt richtig rechne, bleiben noch 6. Hingegen zum Antrag können wir nicht die ganze Season einfach sagen, das ist schlecht, sondern in den ganzen Betrachtungen haben wir wirklich mehrheitlich positiv und deshalb können wir den Antrag für die ganze Season nicht stattgeben.
Also die Empfehlung an den Vorstand ganz klar ablehnen. Allerdings mit dem Vermerk, mit Vorsicht zu genießen.
Also ich muss schon sagen, Herr Lüthi, das war eine ganz, ganz tolle und tiefgründige Analyse. Vor allem Ihr dritter Punkt, den Sie da aufgezählt haben, da bin ich völlig bei Ihnen.
Dritter Punkt von 18 Folgen. Was?
Ja.
Ich kann Ihnen nicht folgen, aber okay.
Also Herr Lüthi, ich muss Ihnen ganz ehrlich gestehen, ich bin eingeschlafen in der Stunde, wo Sie da erzählt haben, warum und wieso. Aber das tut ja nichts zur Sache, da ich eigentlich sowieso gegen den Antrag bin, weil die Serie Love, Death and Robot einfach nur genial ist und ganz sicher nicht als Abfall zertifiziert werden sollte.
Dito.
Dito ist jetzt aber schon ein bisschen billig, Herr Rechsteiner.
Bananenschale.
Ach, okay. Lass ich gelten. Also wird der Antrag jetzt von uns beiden eigentlich abgelehnt?
Abgeschmettert, würde ich sagen.
Abgeschmettert, genau. Kommt Ihnen das entgegen, Herr Lüthi?
Ja, vielen Dank. Ich bin jetzt gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich habe gerade eine SMS bekommen. Von Frau Hinterwald, die Antragstellerin, sie schreibt: Sehr geehrtes Zertifizierungsgremium, ich danke den Herrn Huber und Herr Lüthi für die detaillierte Analyse der Serie Love, Death and Robots. Nun kann ich endlich auch die Folgen ansehen, die nicht zertifiziert wurden. Es wäre natürlich schöner gewesen, wenn das ein wenig schneller gegangen wäre. Wann kann ich damit rechnen, eine detaillierte Analyse über die zweite Staffel zu bekommen? Scheiße. Herr Huber ist gleich rausgerannt, dem ist schlecht geworden. Jetzt dachte ich, ich könnte endlich in die Ferien. Nun, ich mag mich.
Ja, aber die liebe Dame Hinterwald ist hier nicht so konsistent, oder? Zuerst sagt sie, wir sollen das als Abfall zertifizieren und dann will sie einen zweiten Review von der zweiten Staffel haben.
Das haben Sie verschlafen. Das war super interessant, was der Herr Huber und der Herr Lüthi da in der letzten Stunde philosophiert haben.
Ah, okay.
Ja, es spielt ja keine Rolle, dass Herr Fischmann geschlafen hat. Selbstverständlich hat er ja sämtliche Audioprotokolle durchgehört, also wie sich's gehört. Er ist ja pflichtbewusst, oder?
Selbstverständlich, Herr Lüthi. Naja, da haben sie aber noch was vor sich in dem Moment. Dürfen wir uns jetzt auf die zweite Staffel von Ihnen freuen?
Ich bin auch derart geschockt und von den Socken von dem Ding. Gut, das sind ja nur 8, so was ich gesehen habe, aber ich habe eigentlich gehofft, dass wir da, dass dieser Zug an uns vorbeifährt, sagen wir mal so. Sobald Herr Huber wieder einigermaßen auf der Beine ist von seinem Erbrechen, mit ihm darüber sprechen und sehen, wie es weitergeht.
Na dann.
Dann wünsche ich halt Ihnen einen schöneren Abend, weil Frau Hinterwald hat mein Abend versaut.
Oh.
Oh.
Aber bevor sich der Fischermann auch noch verabschiedet, was möchten Sie eigentlich von den Hörern, Hörerinnen für Feedback zu den schweizerdeutschen Sendungen haben, Episoden haben? Sollen die einfach sagen, gut ist, macht weiter so, oder möchten Sie da speziell was wissen?
Das steht nicht in meinem Skript, darum weiß ich es nicht. Mir persönlich würde ein Hallo schon mal reichen. Ich denke mir, die Redaktion würde gerne wissen, ob sie uns weiterhin mit Bananen versorgen soll und dann wird das Ganze Hochdeutsch wie gehabt oder wir keine Bananen mehr kommen und dann geht Schweizerdeutsch weiter. Wahrscheinlich hat das der Bananenlieferant gefordert, nehme ich jetzt mal an, ich weiß es nicht.
Mich persönlich würde schon interessieren, ob wir mehr deutsche Zuhörer hätten, wenn wir es Hochdeutsch machen.
Ich habe mich eigentlich schon verabschiedet und darum will ich nicht weiter diskutieren. Mein Text ist hier fertig, ich habe keinen Text mehr. Und ohne Banane gibt's nichts mehr.
Dann wünsche ich den Herren einen schönen Abend. Auf Wiederhören und tschüss.
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 Eine Produktion der Media Klang.